Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt.
Hallo und willkommen bei Geschmacksmuster, der Podcast der Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Begrüßen darf ich heute Thies Schröder. Hi Thies, schön, dass
hallo,
du da bist.
Hallo Steffen.
Ja, zur Begrüßung oder zum Anfang würde ich mich mal einer Kurzvorstellung probieren und du bist natürlich herzlich eingeladen, dann zu ergänzen oder mich zu berichtigen. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Du bist Diplom-Ingenieur im Bereich Landschafts- und Umweltplanung und hast an der TU in Berlin studiert und hast seitdem, ich sag mal, etliche Berufungen, Tätigkeiten angenommen oder gestartet. Die Liste ist, glaube ich, nicht vollständig. Ich habe gefunden, Thies Schröder Planungskommunikation beziehungsweise TS-PK seit 1999. Seit 2004 bist du Geschäftsführer der Ferropolis GmbH, seit 2006 Inhaber und Geschäftsführer des L&H Verlags. Mhm. Da macht ihr, glaube ich, sowas wie Kulturreiseführer.
Kulturreiseführer ist da unser Schwerpunkt, ja.
Dann seit 2011 Gründer und Partner von Perspektivmedien. Dann bist du auch noch Vizepräsident der IHK Halle Dessau und jetzt seit Mai 2023 auch Projektleiter beim Forum Rathenau e.V. Ja, und genau. Dann gibt es, glaube ich, noch verschiedene Ehrenamtspositionen und Publikationen, an denen du mitwirfst. Ja, ich glaube, langweilig wird dir nicht bei der ganzen Sache. Wie kriegt man das denn alles unter einen Hut?
Ja, es sind nicht mehr alle Aufgaben. Also die Schröder Planungskommunikation, die erste Gründung, die gibt es zwar noch als Hülle, aber die wird im Moment nicht mehr aktiv bespielt. Das war aber tatsächlich auch der Einstieg hier meiner Netzwerke und Kontakte nach Sachsen-Anhalt, weil in der Funktion erstmal auf der kommunikations- und journalistischen Schiene habe ich mich das erste Mal mit dem industriellen Gartenreich, so hieß es damals an der Stiftung Bauhaus Dessau, beschäftigt und habe ein Magazin entwickelt. Das war das Jahr 2000 herum, da war Print noch King. Und ein Magazin zur Regionalentwicklung, zur integrierten Regionalentwicklung rund um diese Stiftung Bauhaus Dessau und das industrielle Gartenreich. Und aus der Zeit kommt auch der Kontakt zu Ferropolis. Und 2003, 2004 gab sich dann die Chance, dass der Standort, der ja schon in den Grundzügen, sagen wir mal, im Rohbau da war, 2000 war das erste große Konzert, das erste Festival war schon ein Jahr vorher, dass dort nach Unterstützung gesucht wurde, nach kreativen Menschen gesucht wurde, die diesen Standort weiterentwickeln sollten. Und da habe ich die Chance genutzt und bin jetzt seitdem auf Ferropolis hängen geblieben und viele andere Projekte, das Engagement in der IHK Halle Dessau, die Energieavantgarde Anhalt e.V., die wir aufgebaut haben vor 10 Jahren, oder jetzt auch das Forum Rathenau, was sich um das Thema Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft kümmert, sind, wenn man so will, Line-Extensions aus dem Standort Ferropolis heraus.
Ja, wollte ich dich gerade fragen, das sind ja alles so Sachen, die irgendwie um das Thema Industriekultur an oder sich ja doch da andocken.
Ja, kann man ja sagen. Industriekultur ist eine kleine Wundertüte, also das reflektiert ja nicht nur historische Bauten oder in unserem Fall große Maschinen, mehrere tausend Tonnen Stahl, die dazu Bergbaumaschinen gefügt wurden, sondern es repräsentiert ja auch das gesamte 20. Jahrhundert und auch Teile des 19. Jahrhunderts. Und deswegen sind sehr, sehr viele gegenwärtige gesellschaftliche Herausforderungen, Klimawandel, demografische Entwicklung, also alles das, was auch den Standort oder das Land Sachsen-Anhalt gerade sehr betrifft, sind aus der Industriegeschichte, aus der Industriekultur heraus nicht nur erklärbar im Rückwärtsblick, sondern auch in die Zukunft zu entwickeln. Das ist zumindest auf Ferropolis immer unser Ziel. Wir wollten nicht nur 5 Tagebaugroßgeräte bewahren, sondern wir bewahren sie durch eine aktive Nutzung, in diesem Fall vor allem durch große Musikevents, Sportevents und so weiter. Das ist die Lebensgrundlage und auch die Existenzberechtigung für die 5 Tagebaubagger.
Ein gutes Stichwort, weil ich wollte dich auf jeden Fall direkt zum Ferropolis als nächstes was fragen, beziehungsweise erstmal feststellen, dass du ja im Prinzip als Geschäftsführer der Ferropolis GmbH, ich sag mal, einen der bekanntesten Orte, würde ich sagen, der Industriekultur im Land Sachsen-Anhalt mitgestaltest, mitprägst. Zum Einstieg habe ich mal so ein paar Zitate zum Ferropolis, beziehungsweise so Textauszüge. Das ist ein älterer Text, wenn man den komplett lesen möchte, der ist von der Land der Ideen Website. Mhm. Und da waren aber ein paar sehr, sehr schöne, ich sag mal, blumige Beschreibungen. Ein bizarrer, faszinierender Ort, 7000 Tonnen Industriegeschichte, Monumente des Maschinenzeitalters und natürlich Stadt aus Eisen. Das ist ja auch sehr bekannt. Wie würdest du denn das Ferropolis oder das Ferropolis-Gelände mit eigenen Worten beschreiben? Also du hast jetzt die fünf Bagger schon erwähnt.
Ja, es ist immer noch ein sehr außergewöhnlicher Ort, also der eigentlich in kein Schema so richtig reinpasst. Es liegt natürlich zum einen darin, dass wir eine Halbinsel sind. Man kommt also quasi in eine etwas andere Welt, wenn man Ferropolis betritt. Und diese Atmosphäre umfängt eigentlich alle Besucher ganz unterschiedlicher Art. Wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche große Veranstaltungen dort, vom Hip-Hop-Festival Splash über das Hole, das Queere Festival. Wir haben die Metal-Leute dort mit dem Full Force, aber auch Motorsport, Triathlon. Jetzt in diesem Jahr neu das Macher-Festival der Real-Life-Guys. Und all diese sehr unterschiedlichen Zielgruppen sehen in Ferropolis in irgendeiner Weise, ja, in gewisser Hinsicht auch ihre Wurzeln, also aus dem mechanischen Zeitalter. An diesen Geräten kann man ja anders als in der heutigen Nanozeit noch sehen, wie Prozesse stattgefunden haben. Und ich glaube, diese Faszination für altes Eisen, für von Mensch gemachte Natur, aber natürlich auch der Blick auf ein Zeitalter, was wir jetzt gerade dabei sind zu überwinden, das fossile Zeitalter der Nutzung fossiler Energien, schafft eine Faszination, die für viele unterschiedliche Zielgruppen offensichtlich so stark ist, dass wir die Marke Ferropolis in unterschiedlichste Richtungen interpretieren können. Wir sind 365 Tage, 364 Tage im Jahr geöffnet. Wir sind also auch ein ganz klassisches Museum, ein besuchbarer Ort, wenn nicht gerade große Veranstaltungen sind. Wir haben eine eigene Messe, die Vanlife entwickelt, meine Kollegin Janine Scharf, die auch inzwischen Mitgeschäftsführerin ist. Und wir haben es tatsächlich geschafft, aus diesen fünf Geräten einen Ort zu haben, der in Sachsen-Anhalt, deutschlandweit, europaweit, aber auch international sehr bekannt geworden ist. Und dazu haben wir auch die Kreativwirtschaft, die Kultur immer als Hebel genutzt. Also die großen Festivals sind unsere Erwerbsgrundlage. Ferropolis kann nur gehalten und getragen werden durch die Einnahmen aus dem Kultur, aus den durchaus auch kommerziell ausgerichteten Kulturveranstaltungen. Und zum anderen ist natürlich die ständige Auseinandersetzung, jedes Wochenende eine neue Produktion, ermöglicht auch einen vielfältigen Einfluss von immer neuen Eindrücken. Immer neue Gäste kommen, zum Teil auch die Veranstalter, und sagen, Mensch, ich sehe das und das in euch. Und insofern ist die Grundidee, die damals an der Stiftung Bauhaus Dessau erdacht wurde, als Ferropolis kreiert wurde, nämlich zu sagen, wir sind kein Freizeitpark, wir sind kein Museum, sondern wir sind eine Stadt aus Eisen. Das aus Eisen ist naheliegend, das Stadt hat manche verwirrt, aber heute ist es so eingetreten. Stadt zeichnet sich aus, Vielfalt, Begegnung, unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander. Das findet heutzutage auf Ferropolis alles statt. Und das ist eben eine Stadt, die hat manchmal 30.000 Einwohner, wenn ein Splash-Festival da ist, mit allen Folgen für die Infrastruktur, Kanalisation, Klärwerke, und manchmal eben auch nur 5 oder 10 Einwohner, wenn an einem ruhigen Novembernachmittag einige Touristen unterwegs sind. Eine außergewöhnliche Stadt, aber die Grundidee zu sagen, das ist eine Stadt, ist eine damals schon kulturwirtschaftliche und kulturwissenschaftliche Aussage gewesen, die sich heute sehr bewährt hat.
Ich hatte mir auch verschiedene, ich sag mal, Veranstaltungsformate aufgeschrieben, kenne das Gelände selber von verschiedenen Formaten. Ich finde es auch immer wieder spannend, wie im Prinzip das Gelände vor Ort so einen Rahmen gibt, in dem irgendwie dann alles stattfinden kann und es passt und trotzdem so diese Zeichen auf diese quasi Kultur ja sich da so einfügen, ob das jetzt Hip-Hop ist, der Triathlon oder Vanlife.
Ja, wir haben uns das auch oft gefragt, kann man eine Kulturmarke so dehnen, und haben dann irgendwann verstanden, dass es gar nicht so sehr um die Kulturmarke geht, sondern tatsächlich um diesen Ansatz der Stadt. Und in dem sind viele Marken zu Hause. Und die Großgeräte geben offensichtlich allen ein Anreiz, nicht nur eine starke Kulisse zu bilden, was sie natürlich auch sind. Dadurch ist der Ort sehr bildwirksam. Dadurch erzielt man Reichweiten, dadurch erzielt man Aufmerksamkeit in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und dadurch lockt man dann auch Veranstalter in den ländlichen Raum, nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern generell in den ländlichen Raum. Und das ist ja durchaus eine Herausforderung. Wir leben ja in einer eher verstädterten Gesellschaft und Voropolis nennt sich zwar Stadt, liegt aber im ländlichen Raum.
Da würde ich gleich mal eine Frage an dich stellen. Und zwar bei den ganzen Sachen, die stattfinden. So, ihr erfindet euch ja quasi fast jedes Wochenende neu. Hast du da noch irgendwie ein persönliches Highlight, wo du sagst, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen?
Ja, das wechselt tatsächlich natürlich von Wochenende zu Wochenende, weil Highlight ist immer das, was als nächstes bevorsteht. Okay. Und ich versuche auch, mich in jedes der verschiedenen Formate und Festivals mal hineinzudenken, auch wenn es vielleicht nicht immer meine Musik ist oder mein Thema ist, was da gespielt wird. Aber ein Schlager-Event, wie wir ihn jetzt vor kurzem gerade hatten, höre ich mir dann natürlich genauso an und freue mich, dass so viele Leute sich daran sehr freuen können, wie natürlich die Acts auf dem Meld, die bisher immer, Meld ist ja jetzt auch für Voropolis Geschichte, die bisher natürlich immer auch mich persönlich am meisten angesprochen haben. Mhm. Also das waren natürlich die Highlights, also die Acts auf dem Meld oder jetzt auch auf dem Hive. Das sind Feierstunden, da freut man sich dann auch, dass man an diesem Ort arbeiten darf.
Ich habe passend dazu noch ein anderes Zitat, oder es passt jetzt gerade sehr gut. Wie ein Magnet wirkt dieser Ort. Den Menschen in der ehemaligen Bergbauregion gibt er Hoffnung. Also wir hatten ja vorhin auch kurz schon mal so Begriffe wie Partizipation, Transformation, Wandel. Es klingt jetzt so nach dem, was du beschreibst, dass das Voropolis im Prinzip nah ein Ort ist, wo das alles so zusammenkommt.
Ja, tatsächlich. Nicht von Anfang an. Die ehemaligen Bergleute, die auf Voropolis gearbeitet haben, die Tagebaubagger bewegt haben, in der Zentralwerkstatt gearbeitet haben, im benachbarten Grevenhainichen, auch die Arbeiter in den benachbarten Kraftwerken, haben zum Anfang in den 90er Jahren, als die Idee das erste Mal auf Papier und im Pappmodell sichtbar war, doch sehr skeptisch reagiert. Mhm. Und auch die ersten Festivals, das Meld war ja tatsächlich eins der ersten, vor dem Jahr 2000 schon, wurden durchaus kritisch aufgenommen. Das kann man auch verstehen. Das war der Arbeitsplatz, der gerade verloren ging. Und dann kommen da Menschen und beginnen dort zu feiern. Das ist nicht besonders pietätvoll. Mhm. Und diese Skepsis hat sich über die Jahre deutlich abgebaut. Und inzwischen ist Voropolis auch für die Region, auch für die ehemaligen BergarbeiterInnen und deren Kinder und Enkel ein Identifikationsort. Und deswegen, weil der Ort die Aufmerksamkeit gebracht hat. Also wenn man heute, das erzählen mir viele aus Grevenhainichen, irgendwo in Urlaub fährt und wird gefragt aus dem Nachbarzimmer oder vom Nachbartisch, wo kommen ihr denn her? Dann sagt man Grevenhainichen und dann nicken alle interessiert. Paul Gerhards Geburtsstadt, den kennen einige vielleicht, den bekannten evangelischen Kirchenliederdichter. Aber wenn sie dann sagen Voropolis, dann kommt ganz, ganz häufig ein, aha, davon habe ich gehört oder da war ich oder da waren meine Kinder auf einem Festival, auf einem Splash, auf einem Full Force. Und diese positive Wahrnehmung von außen durch die kulturellen Botschaften haben dazu geführt, dass dann auch innen, also die Bergbaumitarbeitenden gesagt haben, ja, dann ist das was Tolles. Und dann sind wir auch Teil dieses tollen Prozesses, den es da gegeben hat, der auch schmerzhaft war, weil es ist immer noch ein Arbeitsplatz, der verloren gegangen ist. Aber das Ganze liegt jetzt auch Jahre und Jahrzehnte zurück. Und inzwischen betrachtet man diese Orte, das betrifft nicht nur den Bergbau, sondern der Industriegeschichte generell, eben nicht mehr nur unter dem Aspekt des Verlustes von Arbeitsplätzen, von Umweltqualitäten, was auch immer, sondern eben auch als wichtige Bausteine auf dem Weg in die Moderne und aus der Moderne, die ist ja nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt inzwischen in der digitalen Moderne. Das ist natürlich was anderes als das mechanische Zeitalter und das fossil-elektrische Zeitalter. Aber man kann deutlich machen an solchen Orten, alle, die dort tätig waren oder bis heute teilweise auch tätig sind, ehemalige Bergleute haben wir noch als Gästeführer beispielsweise, können mit Stolz sagen, ich war hier tätig und das war mein Arbeitsplatz. Und dieser Stolz ist ein ganz wichtiger Faktor für das Gelingen von Transformation. Also wir haben das mal so beschrieben, dass wir gesagt haben, man muss zum Anfang im Transformationsprozess, wenn es auf einem disruptiven Entwicklung, also auf einem Verlust zum Beispiel des Arbeitsortes basiert, muss man anfangen mit Trauerarbeit. Trauerarbeit ist erstmal zuhören, Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, sie zum Erzählen bringen. Was war das für eine Geschichte? Das haben wir dann umgesetzt in Audioguide, in Gästeführung und so weiter. Und dann kommt man irgendwann in die nächste Stufe und dann beginnt auch sowas wie ein Stolz und eine Identität. Und das begleitet Transformationsprozesse, egal ob in der Chemie, im Bergbau, in vielen Industriezweigen und Branchen, in der Landwirtschaft. Wir sind ja mitten in dieser großen Transformation, ob wir das Wort nun mögen oder nicht. Und die kreative Auseinandersetzung, das Erzählen über das Erlebte und auch das kritische Infragestellen. Das geht nicht nur um Verherrlichung. Das kann an solchem Ort stattfinden und es wird diesem Ort geglaubt und damit auch den Menschen dort geglaubt.
Das klingt ziemlich, also spannend natürlich, aber auch, ich sag mal, intensiv als Prozess. Und ich wollte dich eigentlich fragen, welchen Stellenwert zur Kommunikation da einnimmt. Ich finde, du hast da schon sehr viel zu gesagt. Darum vielleicht nochmal zu deinem Engagement oder eurem Engagement. Das geht ja gerade von dem, was wir am Anfang gesagt haben, weit auch über das Ferropolis hinaus. Also klar, man kann den Ort bei euch erleben. Ihr haltet auch die Erinnerung wach, zeigt, was da vorher war. Aber jetzt seit 2023 gibt's ja die Netzwerkstelle Industriekultur Sachsen-Anhalt, kurz NIK, bei euch. Das ist ja noch mal ein bisschen mehr als nur das Ferropolis, nur mal in Anführungszeichen. Was genau ist denn diese Netzwerkstelle und welche Aufgaben hat die denn?
Ja, der Gedanke der Industriekultur beschäftigt uns jetzt nicht nur am Standort Ferropolis oder in Sachsen-Anhalt, eigentlich schon verstärkt seit den 70er, 80er Jahren. Viele kennen noch das Ruhrgebiet in seiner Transformation, die internationale Bauausstellung Emscher Park, wo man das erste Mal sehr selbstbewusst gesagt hat, wir verachten oder vernichten nicht einfach unsere Geschichte, sondern die Zukunft baut darauf auf. Deswegen wollen wir sie auch zeigen. Wir wollen die Industrieorte, die vielleicht eine andere Nutzung jetzt haben, selbstbewusst zum Gegenstand von Zukunftsentwicklung machen. In der Zeit gab es die Vereinigung der beiden Teile Deutschlands, sodass also auch sehr viel Austausch stattfand und unter anderem an der Stiftung Bauhaus Dessau rund um den 9. November 1989, die Älteren erinnern sich, Fall der Mauer, tagte ein Kreis von Architekten, Stadtplanern zum sogenannten Walter-Gropius-Seminar in der DDR in Dessau im Bauhaus. Das erste Mal auch mit Gästen aus Westdeutschland und der Schweiz. Und während die Mauer fiel, diskutierten die genau diese Potenziale. Und Industriekultur spielte dort schon eine Rolle, sodass eben ein Gedanke entstanden war, das industrielle Gartenreich, also verschiedene historische Entwicklungsstufen miteinander kreativ zu verbinden. Und auch kreativ zu verbinden heißt immer auch die Spannungen zuzulassen zwischen diesen Entwicklungsstufen, also zwischen dem Erbe der Reformation, der Aufklärung im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, dann der Moderne, der Industriemoderne. Und das war eine Art Zukunftsübung für das, was da kommen sollte. Das war ja in den 90er Jahren noch mit großer Zukunftshoffnung verbunden. Inzwischen hat sich das sicherlich etwas relativiert. Aber aus der Zeit ist Ferropolis entstanden und es hat sich so ergeben, dass wahrscheinlich durch die ständige Bespielung dieses Ortes immer wieder kommen neue Kulturen, Kreativpersonen und sagen, ich will ein neues Festival-Setting, ich habe eine neue Idee, ich möchte jetzt das Licht komplett ändern, ich möchte die Bühnen neu positionieren. Dadurch sind wir auch permanent gehalten, uns über unsere Ferropolis-Identität Gedanken zu machen und dann kommen Anforderungen. Und daraus haben sich immer neue Projekte ergeben. Also irgendwann kam die Anforderung, was machen wir mit nachhaltigen Energien? Dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir Solaranlagen auf die Dächer. Und dann haben wir festgestellt, Mist, die Sonne scheint tagsüber, aber die Festivalmenschen brauchen den Strom nachts für die Beschallung. Also müssen wir uns regional zusammentun. Speicher war damals noch nicht finanzierbar. Müssen also die regionalen Potenziale heben. Daraus sind dann solche Projekte entstanden. Und jetzt zum Schluss. Also das Aktuellste ist dieses Netzwerk Industriekultur in Sachsen-Anhalt. Das Land Sachsen-Anhalt hat gesagt, dieses Thema ist in Sachsen-Anhalt so verankert, dass wir ein Narrativ, eine Geschichte der Industriekultur und der Industriezukunft, der Innovationskultur erzählen wollen. Und das wollen wir ausgehend von den Orten und den Menschen aus. Ja, und dazu ist diese Stelle geschaffen worden. Das ist eine Kooperation mit dem Landesheimatbund, mit dem Museumsverband und der Feropolis Stiftung Industriekultur GmbH. Und die Stellen, die geschaffen werden konnten, sind jetzt bei uns angesiedelt. Und mit dem Team, das sich da jetzt aufgebaut hat seit einem Jahr, sind wir jetzt überall im Land unterwegs, bereiten große Kampagnen vor, wie den Tag der Industriekultur, sehr erfolgreich schon in diesem Jahr, wird es auch in 2025 wieder geben.
Oh, sehr schön.
Über 80 Teilnehmende schon in diesem Jahr quer durch das ganze Land von Zeitz bis zur Altmark, vom Harz bis ins östliche Anhalt.
Teilnehmende Akteure,
ah, okay, nicht Besuchende. Besuchende waren Tausende und die diese 80 Stationen angelaufen haben.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja Tausende gewohnt. Nein.
Und also großes Publikumsinteresse und es geht aber auch darum, diese Strukturen, die ganz wesentlich natürlich ehrenamtlich getragen sind, in eine Zukunft zu führen. Mhm. Die jetzigen Zeitzeugen, die noch in der Industrie historischen Typs gearbeitet haben, es gibt natürlich ganz, ganz viel auch sehr lebendige und aktive Industrie, die uns auch sehr interessiert. Die Zeitzeugen, sagen wir mal, die bis in die 80er, 90er Jahre dort tätig waren, die müssen jetzt ihre Geschichten noch erzählen. Wir müssen das jetzt noch systematisch aufheben und aufnehmen und kreativ weiterentwickeln. Und irgendwann ist diese Zeit einfach biografisch überholt. Und diese Geschichten sind deswegen so spannend, nicht nur, weil sie stattgefunden haben. Also jede Person hat eine individuell sehr spannende Geschichte, sondern weil sie auch mehrfach Auskunft geben, dass Transformation nichts Neues ist. Das ist eigentlich ein ständiger Prozess ist, dass sich Energieträger, Gesellschaftssysteme, Kundenbeziehungen etc. immer wieder wandeln, inzwischen eben auch von der Mechanisierung zur Digitalisierung. Und das, was wir jetzt im Moment auch mit großen politischen Unsicherheiten behaftet als Transformation erleben, ist eigentlich der Industriekultur, der Industriewirtschaft innewohnend, ständige Veränderung. Jetzt kommen einige äußere Faktoren hinzu. Die globale Wirkmächtigkeit der Folgen des Industriezeitalters wird immer deutlicher. Klimawandel als Stichwort, aber auch Migrationsbewegungen, demografischer Wandel hier im Inland, sodass also die immerwährende Transformation mit ganz vielen äußeren Faktoren im Moment noch zusätzlich aufgeladen ist. Daraus entsteht natürlich Skepsis und Sorge. Und es müssen genau diese Orte sein, die wiederum auch nicht nur ihre eigene Geschichte erzählen oder Platz bieten für die eigene Geschichte, sondern die auch ihre eigene Zukunft erzählen. Und deswegen widmet sich das Netzwerk Industriekultur auch genau diesem Verhältnis der historischen Industriekultur, die zum Teil in Museen bewahrt wird, zum Teil in Lost Places repräsentiert wird, aber auch der lebendigen und Zukunftsindustriekultur, also der Innovationskultur. Und so versteht das Netzwerk mit seinen Partnern die Arbeit. Und der wichtigste Partner, die wichtigsten Partner sind die vielen ehrenamtlichen Akteure im Lande. Und wir versuchen denen ein bisschen Unterstützung zu geben, zum Beispiel im Kommunikationsbereich. Jemand, der beispielsweise ein Flugzeugwerk mit aufgebaut hat oder dort bis zum Schluss tätig war, der heute vielleicht an die 90 ist, er muss nicht noch Instagram-Profi werden. Also nehmen wir gewisse Kreativleistungen, Kommunikationsleistungen, verbünden die. Das ist auch für Reichweiten sehr wichtig. Wenn jeder alleine auf dem Marktplatz sich stellt und sagt, ich bin hier, dann nimmt es keiner wahr. Wenn man sich aufeinander aufmerksam macht, wenn man sich liked, verlinkt, hilft das allen sehr. Und in der nächsten Stufe, das haben wir jetzt gerade in Angriff genommen, werden wir auch sehr viel stärker noch mit der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt zusammenarbeiten. Wir haben gerade 4 Agenturen miteinander verbunden in einem Programm, das nennt sich Cross Innovation. Und diese Agenturen von Zeitz bis Magdeburg, Dessau ist dabei, haben jetzt dort die Möglichkeit, ihre eigene Kreativität, ihre eigene Innovationskraft mal in einem Feld auszuprobieren, wo Innovation sehr direkt abbildbar ist, nämlich auf der Grundlage der Industriegeschichte und der industriellen Zukunft.
Ja, und wo man ja auch sehr dicht am Menschen ist.
Wo man sehr dicht am Menschen ist. Und da können wir auch mal neue Formate ausprobieren, die vielleicht noch nicht unmittelbar am Markt reüssieren. Also natürlich werden wir uns fragen, wie vermittelt sich zukünftig historisches Wissen. Wie findet man diese Zeitzeugenberichte? vor Ort, klar, da hat man einen Audioguide oder eine Videopräsentation oder einen Bildschirm, kann mit denen in Kontakt treten, zunehmend auch im Sinne von Augmented Reality. Also bei uns auf dem Gelände kann man mit dem eigenen Mobiltelefon herumlaufen und erlebt diese Personen auch dreidimensional über gewisse QR-Codes. Aber in Zukunft wird man ja mit denen reden über KI. Man wird über Small Language Models spezielle Elemente, Zeitschichten, historische Schichten, räumliche Schichten so erschließen, dass man sich virtuell, nicht nur visuell virtuell, sondern in jeglichen Medien oder mit jeglichen Sinnesorganen mit diesen Personen wird auseinandersetzen können, auch wenn sie biologisch gar nicht mehr existent sind. All diese Möglichkeiten, also diese Unmenge an Informationen, die dann verfügbar sind und sein werden, die müssen ja irgendwie wieder sortiert werden. Und das tut man natürlich am besten, indem man Beziehungen herstellt. Also zum Beispiel, welche Beziehung besteht eigentlich zwischen der landwirtschaftlichen Kultur Sachsen-Anhalts, der Zuckerrübe und den Tagebauern, den Großgeräten? Das hat natürlich damit zu tun, dass die Zuckerrübe als relativ produktives Produkt, was man aus dem Boden holen konnte, für einen gewissen Reichtum gesorgt hat. Die konnten sich Maschinen bauen, konnten zurückgreifen auf Vorerfahrungen und daraus entsteht dann so etwas wie ein Maschinenbau. Das geht nicht über Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte. Und natürlich hat die Geschichte der Chemie, die für Sachsen-Anhalt so prägend ist, schon mit den Salzsiedern zu tun. Auch da gab es schon alchemistische Vorgänge. Man wusste also, dass man Stoffe ändern kann, um sie nutzbar zu machen oder um andere Dinge haltbar zu machen. Also sagen wir mal, Prozesswissen vorhanden, ausgestattet mit Finanzkapital, zum Beispiel durch Erträge aus dem Zuckerrübenanbau, führten dann irgendwann dazu, dass aus dem Nutzen der Braunkohle, die da zufällig an der Erdoberfläche war, große Geräte geschaffen werden konnten, immer größere, bis hin eben zu diesen 7000 Tonnen Geräten, die dann im großmaßstäblichen Umfang im 20. Jahrhundert Landschaft grundlegend verändert haben. Nicht nur zum Positiven, auch mit Folgen, aber diese Dimensionen sind in der Geschichte des Standortes und des Landes Sachsen-Anhalt fest verankert und diese Querbezüge herzustellen, ist die Chance, diese wahnsinnige Informationsvielfalt wieder für sich in einen Wissenskanon zu integrieren und dafür nicht nur neue Medien, sondern genauso AI und viele andere Kreativtechnologien zu nutzen. Dafür ist Industriekultur ein spannendes Spielfeld.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, also er schien mir schlüssig, weil ich natürlich einen Teil der Kultur des Landes kenne. Und habe ihn natürlich erstmal auf so eine bestimmte, weiß nicht, ich sag mal, Industriesparte festgelegt für mich im Kopf. War dann auch unter anderem auf der noch relativ neuen, glaube ich, Industrietourismus-Website für Sachsen-Anhalt. Und habe dann auch mal geschaut, welche Objekte mit abgebildet sind, was da alles mit einbezogen wird. Und fand das dann sehr spannend, was für einen großen Rahmen eigentlich in so einem Begriff drinsteckt. Ja. Hat man ja bei dir jetzt auch rausgehört. Mhm. Da hatte ich mir auch noch was rausgeschrieben von der Industrietourismus-Website. Und das würde ich mal kurz zitieren. Als eine der traditionsreichsten Industrieregionen Europas war das heutige Territorium Sachsen-Anhalts immer wieder Heimat bahnbrechender Innovationen. Vom ersten Farbfilm oder der ersten Kunstfaser der Welt bis zum Beginn der klassischen Moderne in der Architektur. Jahrhundertelang prägten Bergbau und sich entwickelnde Industrien das Bild der Landschaft im stetigen Wandel. So, jetzt sind wir beim Kohleausstieg und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, das Land erfindet sich neu, ja, so wie immer. Also wenn man auf so eine Tradition guckt. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass in diesem Begriff ja auch drinsteckt, dass man sich immer wieder neu erfindet und neu erfunden hat. Und das ist jetzt vielleicht eher so eine Frage an dich, mit dem Blick in die Zukunft, was denkst du, ist denn wichtig, dass wir so einen Wandel, also konkret diesen Strukturwandel, ich sag mal, erfolgreich bestreiten können? Du hast vorhin unter anderem die Arbeit auch mit dem entstehenden Schmerz erwähnt.
Also ich glaube, der allererste und wichtigste Punkt ist, dass man sich auf Geschichte, die man erzählen will, nicht ausruht und sagt, das ist jetzt ein Zustand, den werden wir jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte erleben.
Da waren wir mal gut.
Ne? Da waren wir mal gut. Das ist insofern sehr schwierig, weil warum sollte man Dinge, die lange funktioniert haben, gut funktioniert haben, beiseite legen und vielleicht sogar innovativ, kreativ disruptieren. Das macht erstmal keinen Sinn. Also insofern wird man immer sehr stark sich mit Branchen beschäftigen und versuchen, den Erhalt dieser Branchen zu pflegen. Also diese Einsicht, dass Hashtag modern denken, also der aktuelle Slogan des Landes Sachsen-Anhalt, nichts anderes heißt. Also Hashtag modern denken heißt ja nicht leben wie in den 20er Jahren zu Bauhauszeiten, sondern das heißt ja immer wieder neue Herausforderungen, neue technologische Entwicklungen, soziale Innovationen aufzugreifen, um daraus die nächste Zukunft zu entwickeln. Es gibt ja nicht die eine Zukunft. Und sich dabei nicht auf die Historie zu verlassen, sie zwar wertzuschätzen, sie auch durchaus mit einem gewissen Respekt zu erzählen, auch gegenüber dem Bergbau und so weiter, ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage, weil neue Innovationen können eigentlich nur auf der Grundlage von schon bestehenden Wissen, Prozesswissen, technologischen Wissen und so weiter aufgebaut werden. Und wenn man das als Strukturwandel begreift oder als Transformation und damit erkennt, dass man selber eine Gestaltungsmöglichkeit hat, als Individuum, als Gemeinde, als Land, dann ist schon viel gewonnen, weil dann ist man in der Akteursrolle, also in der Rolle dessen, der oder die etwas tun kann und nicht in der Rolle, die einfach dem Wandel ausgeliefert ist. Und ich glaube, das ist im Moment schon fast schon der Schlüssel zum Tun, ja, Mut machen zum Tun, auch Möglichkeiten schaffen. Ich will das gar nicht so abstrakt lassen. Das heißt natürlich auch, Rahmenbedingungen schaffen, die vielleicht schneller als heutzutage Innovationen ins Ausprobieren bringen. Die Ansätze der Kreislaufwirtschaft in Form von Reallaboren oder Ähnlichem mal ins Experimentieren bringen. Da sind wir sehr vorsichtig geworden in unserer Gesellschaft und wir brauchen da mehr experimentellen Mut. Da kann auch durchaus mal was schiefgehen. Das betrifft das Gründen von Unternehmen, egal in welchem Bereich. Das betrifft aber auch den regulatorischen Rahmen. Wir werden sehr viel mehr mit Experimentierklauseln arbeiten müssen. Wir werden mit Sprunginnovationen arbeiten. Da gibt es ja inzwischen schon ein Sprunginnovationsgesetz. Also die Ausrichtung der Entwicklung ist gerade schon auf dem richtigen Weg. Und jetzt kann man damit, glaube ich, vielen Menschen, die daran teilhaben wollen, mit ihren Ideen, mit ihren Produktideen, mit ihren Geschäftsideen, mit ihren sozialen Ideen auch entsprechend Raum und Rahmen schaffen. Und da könnte sich Sachsen-Anhalt im Strukturwandel unter dem Hashtag modern denken sehr auszeichnen. Und ich glaube, das tut es auch schon durchaus. Ich glaube, die Wahrnehmung Sachsen-Anhalts auf der Landkarte ist deutlich eine andere geworden im Laufe der letzten Jahre. Aber wir sind in vielen Bereichen noch nicht Patentweltmeister, ganz im Gegenteil. Wir haben zwar große Hochschulen und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, aber es ist sehr wichtig, dass diese noch sehr viel stärker ihre Kräfte zusammentun, noch sehr viel stärker projektübergreifend und institutionenübergreifend zusammenarbeiten. Wir erproben das gerade als Forum Rathenau e.V. mit vielen Partnern aus der Hochschullandschaft, aus der Wissenschaft, am Beispiel des neuen europäischen Bauhauses. Auch das eine großartige kreative Herausforderung.
Die wollte ich gerade nennen als so ein Beispiel für Real.
Genau, das nimmt ja auch den Reallaborbegriff für sich in Anspruch. Und da geht es tatsächlich darum, auszutesten, was steckt in den Köpfen der Wissenschaftlerinnen, egal ob das technologisch orientierte Wissenschaftlerinnen sind oder ob die aus dem Bereich Kommunikation, Design kommen. Die sind alle in diesem Konsortium zusammen. Ne, da gibt es Chemiker und Bauingenieure, da gibt es Kreativpartner aus dem Designbereich, sowohl Produkt wie Kommunikationsdesign. Es ist eine Kunsthochschule, also die Burg Giebichenstein, genauso dabei wie eine alte tradierte Universität, die Martin-Luther-Universität, eine Stiftung Bauhaus natürlich, aber auch die verschiedenen Hochschulen wie Hochschule Anhalt. Sehr, sehr verschiedene Kulturen des Handelns und Denkens, aber projektbezogene Zusammenarbeit trainieren ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg. Und das passiert da gerade in dem neuen europäischen Bauhausprojekt für den Standort Zeitz, altes Zekiwa-Gelände, ein identitätsstarker Ort. Sämtliche nicht nur DDR, sondern fast alle osteuropäischen Kinderwagen sind da mal produziert worden. Und jetzt guckt man zurück und denkt, aha, dann ist das also die Basis. Und dann geht man ins Gespräch mit den ehemaligen Arbeitern dort. Und dann erfährt man in den 70er Jahren, dann Anfang der 80er Jahre, haben dort die ersten Industrieroboter der DDR, sind dort ausprobiert worden.
Okay, weil das Thema wusste ich gar nicht.
Kinderwagen, also Biegen von Stahl, konnte man einem Roboter überlassen. Und Kinderwagen waren ein so edles Produkt, dass man gesagt hat, das ist zukunftsfähig, da können wir was ausprobieren. Und dann staut man selber. Also mir ging es zumindest so, dass man sagt, okay, also das Thema Robotik und Industrie ist kein Thema der 2020er Jahre, sondern es ist ein Thema der 1970er, 80er Jahre in der DDR gewesen. Und darauf kann man aufbauen.
Also ich bin zum einen gespannt auf die Projekte, die du vorhin unter Cross-Innovation angerissen hast und kann ansonsten eigentlich nur unterstreichen, was du jetzt zum Blick in die Zukunft gesagt hast und habe eigentlich alles gefragt, was ich fragen wollte und bedanke mich, dass du hier warst und dass du das alles mit uns geteilt hast und wünsche erstmal weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön und Glück auf.
Danke.
Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.